Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unseren gottesdienstlichen Gedanken am Sonntag Quasimodo Geniti. Wie die neugeborenen Kinder, so lautet der Name des Sonntages übersetzt. Und damit sind wir gemeint. Denn mit Jesus' Auferstehung, damit, dass er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, hat er uns allen ein neues Leben geschenkt. Wie neugeborene Kinder dürfen wir dieses Leben nun bestaunen, uns daran freuen, aber auch nachfragen, wie es Kinder eben tun, weil sie neugierig sind, weil sie nach Antworten suchen, wenn sie etwas nicht verstehen oder Zweifel haben. Mit einem solchen Zweifler, oder besser gesagt, mit einem solchen Suchenden, dem Jünger Thomas, werden wir uns heute genauer beschäftigen. Er ist erstanden, Halleluja! Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja! Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt. Lasst uns so Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! Wir beten mit Psalm 116. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, mein Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen, vor allem seinem Volk. In den Vorhöfen am Hause des Herrn, in dir Jerusalem. Halleluja. Zufrieden, mein Gott, will sie sein, meine Seele. In Frieden möchte sie atmen und leben. Ohne Furcht und Kurzatmigkeit, ohne Zweifel und Zittern. Aber sie ist nicht zufrieden, solange sie nicht spürt, dass du sie schützt und bewahrst. Meine Seele, Gott, möchte mutig sein und zu leben wagen, aber sie fürchtet, alleingelassen und verletzt zu werden. Kannst du ihr helfen, Gott, meiner Seele? Kannst du sie so anlächeln, dass sie es spürt? Kannst du sie so tragen, dass sie sich geborgen weiß? Kannst du sie so stärken, dass sie sich sicher weiß? Bitte, guter Gott, hilf meiner Seele, zufrieden zu sein. Amen. Ich lese die Schriftlesung. Sie steht im ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes in den Versen 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutet wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet aber euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Gott segne dieses Wort an unseren Herzen. Herr, wohin sollten wir gehen? Herr, wohin sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Liebe Hörer und Hörerinnen, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 20. Kapitel des Johannesbriefes in den Versen 19 bis 29. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht seinen Händen die Nägelmale sehle und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Tür verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Liebe Gemeinde, der ungläubige Thomas, so wird er häufig genannt. Thomas, das ist der Mensch, der nur das glaubt, was er auch sieht. Ein Zweifler, der erst noch überzeugt werden muss. Deshalb wird auch auf ihn Bezug genommen, wenn es gilt, kirchenferne Menschen wieder an die Kirche heranzuziehen. Thomas-Messen, so heißt die Gottesdienstform, die sich speziell an die Suchenden und Zweifelnden wendet. Auf Wikipedia heißt es: Die Thomas-Messe soll fragende Christen im Glauben zweifelnde, frustrierte Kirchgänger und Gottesdienstmuffel ansprechen. Ein guter Ansatz, wie ich finde, der Fragen und Anfragen von Christen und Christinnen ernst nimmt. Und doch, wenn man das Evangelium genau liest, dann ist Thomas viel mehr als ein Zweifelnder. Und es ist schade, dass wir ihn auf diese eine Eigenschaft reduzieren. Warum war er zum Beispiel nicht dabei, als Jesus den Jüngern zum ersten Mal erschienen ist? Die saßen ja voller Furcht vor den Feinden Jesu in einem dunklen Haus hinter verschlossenen Türen. War Thomas etwa mutiger? Hatte er sich hinausgewagt und war deshalb nicht bei ihnen? Das würde ja zu ihm passen, zum vernünftigen Thomas, der nicht blind alles für wahr hält, sondern auch Zweifel zulässt und so ein Suchender bleibt. Er möchte nicht blind glauben, sondern eine innere Gewissheit erlangen, dass das, was er glaubt, die Wahrheit ist. Ich denke, Thomas ist nicht nur für Kirchenferne jemand, mit dem man sich identifizieren kann, sondern auch für uns, die Kircheninsider. Thomas trägt im Johannesevangelium den Beinamen der Zwilling, nicht etwa der Ungläubig oder der Zweifler. Er könnte auch unser Zwilling sein, uns ähnlich in seiner Suche nach Gewissheit. Thomas, der ja dabei war, als Jesus lebte und wirkte, erlaubt sich, eine Bedingung zu stellen. Wenn ich es nicht sehe, dann kann ich es nicht glauben. Und im Sinne des Johannesevangeliums meint Sehen nicht nur das Sehen mit den Augen, sondern genauso die Erkenntnis der Wahrheit. Wenn ich es nicht als wahr erkenne, dann kann ich es nicht glauben. Wie viel mehr dürften wir dann dasselbe sagen? Denn wir haben ja gar nichts mit eigenen Augen gesehen, waren zu Lebzeiten Jesu nicht dabei, wie Thomas es wenigstens zuweilen war, sind nicht mitgegangen auf dem Weg zum Erkennen, wie die Jünger und Jüngerinnen, waren nicht dabei, als Jesus in Bethlehem geboren wurde, war nicht bei den Hirten auf dem Feld, um dem Engelchor zu lauschen. Als er von Johannes im Jordan getauft wurde, haben wir nicht selbst bis zu den Knien im Wasser gestanden. Wir haben nicht gesehen, wie er Blinde und Lahme und Kranke heilte, haben nicht die Freude und Dankbarkeit in ihren Augen gesehen. Am Ufer des Sees Genezareth haben wir nicht von den Broten gegessen, die er vermehrt hat. Wir haben den Wind nicht gespürt und nicht gehört, wie er seine Worte weit umhertrug, als er auf dem Berg predigte. Wir haben nicht im Garten Gethsemane gewacht, als er betete. Wir haben nicht mit Petrus geweint, als er Jesus verleugnete. Wir haben nicht unter seinem Kreuz gestanden, als er starb. Und der Auferstandene ist uns nicht erschienen. Man hat uns nur davon erzählt. Und doch bekennen wir, dass wir das alles glauben, ohne es gesehen zu haben. Wir bekennen es in der überlieferten, auf Formeln reduzierte Form des apostolischen Glaubensbekenntnisses, an jedem Sonntag. Wenn ich mit Konfirmanden und Konfirmandinnen das Glaubensbekenntnis behandle, dann haben sie anders als die Erwachsenen keine Scheu, deutlich zu sagen, was sie daran schwer zu glauben finden, was sie nicht verstehen, was sie mit gutem Gewissen laut mitsprechen können und was nicht. Da sind sie Thomas ähnlich. Was sie nicht gesehen haben oder anders formuliert, was sie ihnen nicht als die Wahrheit erschlossen hat, ist, das können sie nicht glauben. Ich möchte das Glaubensbekenntnis jetzt mit Ihnen sprechen. Sie haben es vielleicht sogar schon vermisst. Und ich lade Sie ein, dabei so mutig zu sein wie unsere Konfis, so mutig wie Thomas. Bitte sprechen Sie nur das mit, was Sie auch glauben. Bei allen anderen Sätzen, bei dem, woran Sie Zweifel haben und bei dem, was Sie nicht glauben können, schweigen Sie bitte. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Haben Sie sich getraut, etwas nicht mitzusprechen? Vielleicht haben Sie auf das Geboren von der Jungfrau Maria verzichtet. Vielleicht auch auf Ich glaube an die heilige christliche Kirche oder die Auferstehung der Toten? Es gäbe ja auch Gründe dafür. Die Wissenschaft erklärt uns die Welt auf ihre Weise. Die Kirche ist oft genug alles andere als heilig. Oder die traditionellen Formeln stimmen nicht mehr mit unserer Sprach- und Lebenswelt überein. Vielleicht haben sie aber auch alles mitsprechen können. Es ist in jedem Fall wichtig zu beachten, dass ein Bekenntnis immer eine menschliche Interpretation des biblischen Zeugnisses von Gott ist. Es ist also niemals unfehlbar, sondern mehr als ein Hinweis auf das Wort Gottes zu verstehen, das lebendig ist und bleibt und uns immer wieder neu begegnet. Das Bekenntnis bietet uns eine gemeinsame Grundlage, die wir zusammen mit anderen Christen und Christinnen teilen und die uns miteinander verbindet und ökumenische Zusammenarbeit ermöglicht. Mit dem Glaubensbekenntnis bekennen wir, auch wenn es Glaubensbekenntnis heißt, eigentlich welcher Religion wir angehören. Religion und Glauben sind aber voneinander zu entscheiden. Zentral für den Glauben ist das grundlegende Vertrauen auf Gott. Ein Vertrauen, das aus unserer Erfahrung erwachsen ist, dass Gott es gut mit uns meint und mit uns eine Beziehung eingeht. Und so sucht auch Thomas etwas, das für ihn zentral ist und nach jemanden dann, an den er glauben kann. Weil wen er nicht sucht, ist der wunderwirkende Gott, der durch verschlossene Türen gehen kann. Wenn er ihn gesucht hätte, dann hätte er ab dem Moment geglaubt, als Jesus bei verschlossener Tür ins Haus kam und auf ihn zuging. Aber diesen Gott sucht Thomas nicht. Er sucht nach einem anderen Gott, einen Gott, zu dem er eine Beziehung haben kann. Und das heißt, Er sucht nach einem Gott, der dieselben Wunden trägt, die er auch trägt. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand an seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Für Thomas sind die Wunden Jesu zentral, denn auch Thomas ist ein Verwundeter. Er sucht nach jemandem, der ihm ähnlich ist, der durchlebt hat, was er, ein Mensch, durchlebt hat. Er sucht nach jemandem, der diese Wunden nicht einfach wegwischt und beseitigt, sondern sie ernst nimmt und ansieht. Sein Leben lang hat er darum gekämpft, sein Wundsein, seine Schwäche zu verbergen, sie nicht zu berühren, sie zu überdecken, eine Rüstung anzulegen, um sich zu schützen, um auch die andere Wunde zu schützen, die Wunde der Unsicherheit und des Zweifels. Des Zweifels daran, ob die Sehnsucht nach etwas Wunderbarem, etwas Göttlichem, einem Sinn und einem Ziel im Leben tatsächlich angebracht ist oder ob sie sinnlos ist. Thomas sucht nicht den Gott, der durch Wände gehen kann. Er braucht einen anderen. Er sucht den Gott, der noch die Wunden trägt, die er als Mensch empfangen hat. Er braucht den Gott, der ihm ähnlich, ja, der ihm zum Bruder, zum Zwilling geworden ist. Thomas sucht einen Gott, bei dem sein Wundsein kein Makel ist. Er sucht einen Gott, vor dem er seine Rüstung ablegen kann. Als Jesus zu ihm sagt, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand und lege sie in meine Seite, da braucht Thomas ihn gar nicht mehr berühren. Davon steht auch nichts im Evangelium. Die Berührung erübrigt sich. Er sieht und er glaubt, denn in diesem Moment weiß er mit absoluter Gewissheit, dieser ist mein Herr und mein Gott. Wie Thomas sind wir alle auf der Suche. Nach der Wahrheit, nach Gewissheit im Glauben, nach dem Gott, der mein Gott ist. Den Gott, der mit mir eine Beziehung eingeht. Ein Gott, der mir nahe ist. Zu dieser Suche gehört der Zweifel dazu. Doch es bleibt eine Suche, die zielgerichtet ist und darauf vertraut, dass Gott unsere Zweifel beruhigt und unsere Fragen beantwortet. Deshalb werfen wir unsere Fragen hinüber zu ihm, wie es im gleichnamigen Lied heißt. Ich werfe meine Fragen hinüber, wie ein Tau von einem Schiff ans Land. Vielleicht ist einer da und greift herüber. Vielleicht nimmt einer mich an meiner Hand. Wenn Gott es ist, der meine Fragen auffängt und nicht lässt, wenn Gott es ist, dann hält er mich und meine Fragen fest. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Gaben, die du uns anvertraut hast. Unsere Zeit und unser Leben, unsere Familie, unsere Gemeinschaft, unsere Freundinnen und Freunde. Lass uns in allem deine Güte erkennen. Lass uns in allem deine Gnade erkennen. Lass uns das Staunen nicht verlernen. Lass uns das Geheimnis deiner Größe immer wieder neu erahnen. Wir bitten dich, bleibe bei uns. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen alle fröhlich sein. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariens Sohn. Und so geht unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und